Meine Mutter war eine Begeisterte für alles, was Deutsche ist. Also besonders in der Zeit des Faschismus. 1944 war ich 10 Jahre alt. Man muss ein bisschen nachholen. Also meine Mutter war ein besonderer Mensch. Ein Mensch, der sehr stark und sehr streng mich erzogen hat. Und es ist klar, dass für sie das Modell der deutschen Erziehung war das Beste, wenn sie hörte, also wie die deutschen Kinder erzogen werden, war für sie das Beispiel für genau nicht gegen ein bisschen die Schlampheit oder die Schwäche der Italiener. Strenge, Disziplin, Ordnung. Und dann kam der Krieg und kam natürlich diese, in meine Familie, ich komme in eine Familie, wo so eine großbürgerliche Familie, die ein Klischee vielleicht, ein italienisches Klischee, in den Familien sind repräsentiert eigentlich alle möglichen Schattierungen und Farben. Ein Onkel, der ein Kommunist-Sympathisant, ein Onkel, der ein Faschist-Sympathisant, eine Mutter, der Sympathie für den deutschen Militär hatte. Und deswegen glaube ich, dort sind die ersten Worte gefallen und das Kind mir dann geblieben in den Jahren des Krieges, wo eben wie meine Mutter zu tun hatte. Wir waren am Meer. Ich bin großgezogen worden am Meer, weil das Mailand war zu gefährlich und deswegen war ich so in der Ligurien. Und dort, in dem Krieg, waren die Hotels, die großen Hotels, requiriert von deutschen Wehrmacht. Und in diese Hotels wurden die Helden, der Krieg, der deutsche Helden im Krieg, ob das Stukas Piloten waren oder egal, die große Verletzungen gehabt haben, entweder ein Bein fehlte oder ein Arm, waren sie untergebracht in diese große Hotel. Und es war so eine, sagen wir, gute Ton der bürgerlich, großbürgerlich italienische Gesellschaft, insoweit, dass die Frauen, die Mutter, eben wie meine Mutter, ein bisschen sich kümmerte um diesen deutschen Offizieren. Ja, das war so etwas. Und dadurch entstanden irgendwie immer kleine Geschichte zwischen dieser italienischen großen Dame der Bourgeoisie, zu denen gehörte meine Mutter, und auch deutscher Offizier. Und so erinnere ich mich an einen Offizier, die damals uns besuchte, immer öfter, und mir dann immer also so kleine Soldaten also mir schenkte. Und deswegen, also, glaube ich, das ist geblieben, diese Geschenke von diesen deutschen Offizieren, die waren etwas sehr beliebt in der Zeit. Ich fand das alles fürchterlich. Also, das heißt, also, wahrscheinlich hat mir geholfen, also sehr viel, was in dieser Erziehung und in dieser Beziehung zu meiner Mutter hatte, was Positives vielleicht in meiner Entwicklung. Ich muss dazu geben, dass ich auch wahrscheinlich, also, war als Kind auch ziemlich nah in eine Psychose reinzukommen. Aber Glück wollte, dass ich durch meine, vielleicht damals, weiß ich nicht, beobachten habe, also diese visuelle Interesse, das ist vielleicht alle nicht zufällig, dieses ständige Beobachten, also die für mich sehr wichtig ist, könnte ich mich wehren und dann eben zu etwas anderes. Also meine Geschichte geht's weiter immer mit einem, sagen wir, in eine Gegenbewegung gegen die Familie, gegen die Gesellschaft, die gegen, wenn man will, gegen sogar der Ursprung, wo ich geboren bin. Ja, also ich war erst einmal ein sehr schüchternes Kind, weil die Schüchternheit ist ein, also man erlebt, die Schüchternheit ist was Schönes, wenn man an einen anderen Menschen sieht. Also diese Situation immer, das Kind wird vorgeführt, ja, und das Kind will das nicht, es will sich verstecken. Aber die Autorität und wenn man also so eine Mutter hat, der so besitzergreifend ist, der eigentlich immer mit Stolz will dieses Kind immer vorführen, weil vielleicht dieses Kind ist entweder schön oder ist sonderbar oder so. Ich zum Beispiel bin ja ein rothaariges Kind dazu. Und wenn man ein rothaariges Kind mit der Farbe, man sagt mit der Farbe von Tiziano in den Haaren, dann möchte ich immer dieses Kind als etwas Besonderes. Das ist was Besonderes. Und das hat mir ziemlich Schwierigkeit gemacht. Was war ich für ein Kind? Schüchternes Kind, ja, sehr, ein sehr einsames Kind, ein Kind, der durfte nicht mit den anderen Kindern spielen, durfte nicht mit Kontakten nach Hause haben. Er müsste immer mit älteren Leuten zusammen sein. Er müsste immer dabei sein mit der Mutter und durfte nicht. Es durfte nicht mal in Situationen, zum Beispiel, wenn man in Italien gibt es diese Rituale, die wiederholen in diese bürgerliche Gesellschaft. Man trifft sich am Morgen um 12 Uhr und nimmt den Aperitif, dann trifft man sich um 15 Uhr oder 16 Uhr und spielt man Karte, Poker oder Canasta, dann wird wieder ein Aperitif, dann gibt es das Essen. In dieser Ritualgesellschaft müsste ich immer dabei sein und dürfte auch nicht als Kind eigentlich mich benehmen. Ich müsste schon mit 6 Jahren, mit 5 Jahren müsste ich schon wieder ein Erwachsener. Ich durfte nicht mich eigentlich, und ziemlich schnell bin ich halt in dieser Art von nicht, weil ich durfte das nicht als mir Kind. Das war stolzer, dass dieses Kind schon sich benehmen wie ein Erwachsener und mit 6 Jahren kann an die alle Freundinnen der Mutter die Hand küssen und alle finden. Also das ist wirklich korrekt. Deswegen sage ich, dass ein Glück ist, dass ich also irgendwie dann die Kurve gekriegt habe und nicht da in eine Ecke. Dafür habe ich aber mit 29 schon einen Infarkt. Aber es gab's auch nicht nur einen Infarkt. Die echte Beziehung zu den Eltern habe ich zu meinem Vater gekriegt. Aber auf eine andere Weise. Das heißt genau das Gegenteil zu meiner Mutter. Nur natürlich, meine Mutter hatte die Macht darüber, sich hinweg zu nehmen. Ich kann eine Reihe von der Erzählung. Also eine der Sachen, wo ich am meisten traurig bin, ist genau, dass mein Vater mit 50, so 53, durch auch eine Psychose sich das Leben genommen hat. Und genau gestorben ist in einer Zeit, bevor ich dann, also ich war nur an der Universität. Ich war genau 28 und so. Deswegen, da ist ein Datum, also so die 28, 29 ist genau ein zentrales Datum für mich. Weil ich glaube, das hat auch also die Konsequenz gehabt. Mein Vater war ein typisches Klischee von Familien, ein Mensch, der unbedingt sensibel, Literaten, also Studierende, hatte promoviert 4, 5 Mal, er sprach 7 Sprachen und er war verdammter von seiner Familie, doch nach dem Tod eines Bruders, doch in der Geschäfte, das sind Textilienindustrie und dazu kommen. Das hatte das nicht fertig gebracht, weil er war vielmehr ein begabter, vielleicht intellektueller, begabter Schriftsteller oder etwas der Art. Aber der müsste immer dagegen. Und mein Vater, sagen wir, wo ich also so viel geprügelt worden bin oder so, mein Vater, erinnere mich, hatte nie einmal irgendwie, der war absolut keinen Freund von Gewalt, also das Gegenteil. Ich glaube, mein Vater hat auch was geschrieben. Mein Vater war ein Mensch, der sehr vor seiner Zeit war. Und als ich manchmal eher zu Bett und wieder zu der Kindheit ging, meine Mutter meinte, dass er sollte mich zum Bett bringen und er statt und sollte mir Märchen erzählen oder solche Dinge. Er las in Original aus Baudelaire Fleur du Mal. Und wenn meine Mutter hörte das, das meinte, bist du verrückt, was machst du, versteht sowieso nichts. Und der meinte, nein, lass das, also vielleicht versteht er etwas. Also so. Das Größte vielleicht noch in der Kindheit, um etwas zu erzählen, sind die Filme. Meine Mutter dann in der Zeit der Krieg, eben waren sehr viel allein. Mein Vater war in Mailand, meine Mutter am Meer. Und deswegen immer diese, eben wir sprechen von, sagen wir, von 2, 3 bis 10 Jahre alt. Ja, und deswegen meine Mutter, also wie eine Besessene, ging ihn auch ins Kino. Und ich musste immer mit. Ich kenne alle Filme, 3-mal ins Kino am Tag auch und ich mit. Das war auch etwas, der hätte mir ziemlich schlimme Konsequenzen und Gott sei Dank genau umgekehrt, hat er jetzt positive Konsequenzen gehabt, weil ich habe die fürchterliche auch für ein Kind, die fürchterliche Szene immer gesehen, mit 5, mit 6 Jahren, mit 7 Jahren. Ich erinnere mich, dass an bestimmte Szene, wenn es um ein Krimi, das heißt die Zeit der Jean Duvivier, die realistische Filme, die Filme der 30er, 40er Jahre, da waren keine amerikanischen Filme, die waren die ersten Filme, der Realismus, besonders französisch und so. Und erinnere mich, dass meine Mutter auch oft also saß die Hand auf mein Herz und kommentierte, dass ich mein Herz so klopfen fange. Ich habe sehr viel geweint im Kino, weil immer wenn der Tod kam von jemand, ohne zu wissen, was heißt das. Also meine Mutter erzählte mir später, dass ich sehr, immer kam die Frage, warum jetzt wirst du auch sterben? Oder so, weil für mich also mit diesem Todmoment wurde ich durch die Filme ziemlich schnell und ziemlich früh, sehr früh, also konfrontiert und versuchte zu kapieren, was heißt. Und ich verstand nur, das ist ein Endepunkt. Das heißt, wer da stirbt, kommt nicht mehr morgen wieder. Und daraus war ich sehr traurig. Und Angst hatte, dass meine Mutter stirbt. Wenn ich heute spreche so über meine Mutter, spreche ich so, aber auch mit einer großen Dankbarkeit. Die Dankbarkeit besteht, dass sie hatte, eigentlich hatte nicht strategisch, hatte so mit mir, ist so gewesen, wie sie war. Sie war so. Und hat sie die Rolle, sagen wir, des Gegner. Sie war mein Gegner. Und dieser Gegner war sehr stark. Und insofern, wenn eben, weil es gut gegangen ist, wäre es schlecht gegangen, wäre das nicht so, bin ich auch dankbar, dass das so war. Weil ich habe der starke Gegner, sagen wir, in meinen Erziehung, schon, also wir sprechen von den Jahren eben bis ich 10 alt war, in meiner Mutter. Und dann könnte ich diese Gegner vernichten. Und das habe ich auch getan. Das heißt, wir haben uns konfrontiert und würde immer, ich könnte also auch danach und später, also mit ihr auf dieselbe Augenhöhe, alles wieder zurückzugeben in eine gewisse Weise, aber nicht aus Rache. In eine auch, in eine mit Beziehung mit meiner Mutter, weil dann ich älter, wenn ich also nach eben 30 war oder schon mit 20, mit 22, das Spiel mit meiner Mutter wurde ich immer interessanter nach meiner, sagen wir, Emanzipation, weil wir könnten uns entgegen und ich könnte ihr alles sagen wieder, was fürchterlich also war und dir akzeptierte auch in einer gewissen Weise das. Das heißt, ist irgendwie der Bogen dann, bis sie mit 86 gestorben ist und ist als Letzte, wir uns getroffen haben und gelacht haben, weil sie meinte, sie wäre jünger als ich. Und ich sagte, nein, das kann nicht wahr sein, weil ich bin dein Sohn. Ich sagte, ja, aber ich bin viel jünger als du. Ich wurde auch dann ab 10 Jahre wurde ich, man hat angefangen, mich in verschiedene Internaten zu stecken. Das erste Mal war für mich schockierend, weil also für mich das Schlimmste gewesen, also plötzlich also zu schlafen in einem Zimmer, wo andere 10 oder 12 oder 20, 30 Kinder sind. Für mich fürchterlich. Also das war wie ein Sprung im Wasser, genau in das Gegenteil. Und besonders in diese katholischen Internaten, ja, in verschiedene katholische Internate. Und da, dem Moment, habe ich dort auch entwickelt eine gewisse, sagen wir, Widerstand, nach den ersten Jahren, wo es ging nur, also wirklich um sehr traurige Jahre. Ich erinnere mich an, also die traurigsten Momente, also auch, weil das war auch weg von der Familie, im Internat. Ich war Gefängnis, also so. Und ich war nicht fähig, diese Gesellschaft eben zu, irgendwie in dieser Art von Leben mich anzupassen. Und dann habe ich entwickelt genau das Gegenteil. Das heißt, ich bin geworden ein, so eine Art von der Idiot. Nicht studieren, nichts machen. Nein, die und daraus auch eine entwickelt haben, dadurch so eine gewisse führende Rolle. Das heißt, wenn der Professor sagt, Tschulli, für die ganze Klasse, es ist, jetzt ist zu lachen. Er wird uns den Professor vorführen und er wird uns zum Lachen bringen. Das war die Zeit zwischen 10 Jahren, sagen wir, 11, 12, 13 und so, und bis zum Abitur. Als ich 18 war, habe ich mich entschieden, diese Rolle zu wechseln. Ich sagte, jetzt mache ich das nicht mehr mit. Und ich habe vorgeschlagen, meinem Vater, mir rauszunehmen aus der Schule, privat finanziere mich an ein Studium und ich habe versprochen, ich mache 3 Jahre hinein. Man hat nicht geglaubt, hat am das wird das nachts nicht das machen. Und auch, also die Geschichte ist kurz, ich hatte 3 Professoren, einen für Philosophie und Dinge, andere Dinge, einen lateinischen Literatur, einen in der wissenschaftlichen. Und dann habe ich privat 1 Jahr lang studiert. Und ich wirklich erinnere mich jeden Tag fast, das war kaum Unterschied. Ich bin immer um 4 Uhr ungefähr aufgestanden. Ich habe wie einen Besessen angefangen und mit Lust, bis dahin nichts gemacht, angefangen zu studieren. Ich habe Glück gehabt, die 3 Leute, die mir vorbereitet haben, waren alle 3 wunderbare Menschen. Mein Vater hat das mitgemacht, hat sehr viel geholfen. Das Resultat ist, ich habe die Abitur mit dem 7. besten Resultat von ganz Mailand. Eine triumphale Eintritt an der Universität. Ich habe Philosophie studiert, obwohl ich wollte, eigentlich war das Theater, das Film, die Regie, war mein Wunsch schon. Aber die sagten alle, ich bin so begabt in Philosophie, ich müsste unbedingt, und besonders diese Professor für Philosophie, die mir vorbereitet hat, die meinte absolut, es wäre eine Katastrophe, ich muss unbedingt. Mein Vater stand auch, also da ging das, warum Theater und so weiter, was ist das mal Philosophie? Und eigentlich müsste ich Philosophie. Tatsächlich ist so, dass in der ersten 2 Jahre, ich bin geworden, in der ersten 2 Jahre in der Mailand Universität, war ich der berühmteste Student der Mailander Universität, insofern, dass ich schon im zweiten Jahre war, Assistent an theoretischer Philosophie. Und ich könnte schon an den Teilnehmen, an den Prüfungen von anderen Studenten. Ich glaube, das war Intuition, das war eine Fähigkeit, vielleicht doch eine Lust an Denken. Also ich erinnere mich, mein Erfolg an der Universität bestand, dass ich ziemlich früh und schneller verstand, diesen schwierigen, sagen wir, komplexen, nicht der Historie, nicht Historie der Philosophie, aber theoretische Philosophie, diese eigentlich Spiele, sind mögliche. Also, und da vielleicht, also dass ich behaupte nicht, dass ich ein Philosoph. Und da habe ich auch dort Glück gehabt, eine Begegnung zu haben mit einem Mensch, ein großer, sagen wir groß in den Sinn, Theoretiker, Philosophie-Theoretiker, Barrier, ein alter Hegelianer. Und ich bin geworden sein Schüt, also für ihn, ich war die Zukunft der Philosophie. Und dadurch hat mich gebracht, ich meine, nach vorne. Ich war sehr unterstützt von diesem Professor, bis an den Punkt, wo er auch das Leben sich, wie mein Vater, genommen hat. Und dann 1 Jahr danach habe ich promoviert und danach mich entschieden, sofort ein Theater zu gründen. An der Universität habe ich versucht, Theater zu machen, aber Das war nicht möglich, weil das meinte, dass ich für Theater unbegabt wäre, aber eigentlich für Philosophie begabt. Ich hatte zu kämpfen mit diesen, alle sagten, was willst du hier, du bist bald, ich könnte schon an Philosophiekongressen teilnehmen. Und natürlich, so etwas macht kein Theater. Ich glaube, der Anfang mit dem Theater war etwas vielleicht mehr oberflächlich. Also genau aus diesen, also es war kein logisches Interesse zum Theater. Es war eine Faszination für mich, Theater. Ich hatte in der Familie einen Onkel, auch, der also ein sehr begabter Mensch war, auch im Theater und im Film. Das war für mich so eine Art von Vorbild. Es war etwas Musisches, etwas Theater in der Familie, durch meinen Vater, durch meine Mutter auch, weil meine Mutter eigentlich auch war eine, so sagen wir, in diese großbürgerliche Art von Erziehung, wo Theater gehört dazu, die Oper, La Scala und so weiter, die Musik und so, alles das ist in diese Welt, bin ich irgendwie groß geworden. Und irgendwann hat mich so irgendwie interessiert. Ich hatte immer einen großen Respekt für Schauspieler. Für mich, ohne zu wissen warum, heute weiß ich genau warum. Aber damals, glaube ich, wusste nicht. Für mich Schauspieler waren ganz wichtige Dinge. Ich hatte immer Begegnung mit Schauspielern mit einer großen Ehrfurcht, mit einem großen Respekt. Ich glaube, Schauspieler könnte sein die wichtigste, was wir wissen, wie die Kunst wichtig ist für die Entwicklung einer Gesellschaft. Aber von allen Künsten, ob oder so, ich glaube, der Schauspieler ist vielleicht der wichtigste in der Rolle spielt in einer Gesellschaft. Also wenn wir sagen, die Rolle in einer Gesellschaft ist genau, also der Selbsterkenntnisprozess. Also wenn wir setzen als Selbsterkenntnisprozess von jeder Einzelnen oder so, als eine der wesentlichen politischen, also Aufgabe in einer Gesellschaft, in einem Mensch sowieso und dann in der Gesellschaft, das wichtigste Ziel, dann sage ich, Schauspieler könnten aus diesem Grund ja die wichtigste vermitteln, um diesen Prozess zu Ende zu führen. Also für mich Theater ist immer in Verbindung zu etwas sozialpolitischem Interesse. Theater, es ist immer gebunden, doch etwas zu verändern. Zum Beispiel das Projekt Il Globo, das Theater, das sie als erstes gegründet haben, haben sie gegründet. Und ich bin zum ersten Mal mit der Idee, wir gehen weg von dem sogenannten Bourgeoisie-Publikum, die in Mitte Mailand die Theater geht, und gehen wir an die Peripherie von Mailand. Gehen wir dort, wo die, sagen wir, ein neues Publikum gibt, ein Publikum, der überhaupt, sagen wir, keine Bildung auch in den Sinn hat, weil das ist, in den 50er Jahren ist Mailand sehr größer geworden. Und da genau war ein Reservoir von einem Publikum. Il Globo ist geworden, also das war vielleicht der erste, nicht vielleicht, das war der erste Theater, der sich bewegt hat, nicht gewartet hat, das Publikum kommt ins Zentrum der Stadt. Ja, aber der erste Experiment, wir gehen außerhalb der Stadt mit einem anspruchsvollen Theater und schauen, wie das passiert. Nicht nur ein Projekt, es ist ein Theater, der eigentlich also ein richtiges Theater, aber ein Theaterzelt als Struktur mit einem Ensemble, der zwei, drei Jahre lang gelebt hat. Es war die Frontiere, sagen wir, danach haben sie andere Theater, zum Beispiel das Piccolo Theater von Mailand, hat diesen Weg genommen und hat sehr groß investiert, die hat mir auch geholfen damals, und hat sehr groß investiert in diese Bewegung. Das Resultat war, das Piccolo Theater von Mailand hatte 3000 Abonnenten und nach einem Jahr, nach dieser Aktion, hatte 30.000 Abonnenten. Weil das war eine neue Entdeckung. Also Mailand hatte sich verändert und doch, es gab sein Publikum, die müsste gewonnen werden mit dem Theater. Also ich war 28, genau am Schuss von diesem kommen zwei, drei Sachen zusammen. Der Tod, Tod meines Vaters und der Herzinfarkt. 29. Und da mit dem Herzinfarkt die Entscheidung, was sich auch wahrscheinlich in mir schon in der Kindheit war, diese ganze Welt zu verlassen. Das Welt heißt für mich die Familie, die Mutter, die Schwester, Milano, die Gesellschaft, diese ganze Bourgeoisie, mit der ich groß geworden bin, und etwas anderes zu machen. Eigentlich ist dieser Moment, dieser Schnitt in mein Leben, weil ich war sechs Monate ungefähr, also das war sechs Monate bis im Bett, fast ein halbes Jahr, ja, könnte fast nicht mehr bewegen, also nach drei Monaten anfing und so weiter. Damals war ein Herzinfarkt natürlich nicht so, heute hat man erfunden, dass man ziemlich schnell muss man, aber in den 60er Jahre, um 29 Jahre, dann ich war ziemlich bekannt. Deswegen, ich könnte nicht, ich war ein Kranke. Mit 29 könnte ich überhaupt nicht mehr machen. Also da sagte sie, nee, bleib ruhig. Also ich hätte keine. Und da habe ich diesen Spruch, der erste, noch reisen. Ich habe gedacht, na ja, ich werde anfangen zu schreiben. Und ich hatte keine, erste Mal keine Probleme. Zum ersten, weil ich finanzielle Probleme hatte ich nicht. Bis dann habe ich mich entschieden, doch nach Deutschland. Und mit Deutschland war verbunden das Kennen von einer Frau, die von einem Mädchen, die in Deutschland war. Und die erste Entscheidung, nach Deutschland zu kommen und da den Schnitt zu machen. Wenn ein Kind so viel Druck erlebt, entwickelt eine ungeheuer stark Lebenskraft. Ich erinnere mich, ich müsste jeden Abend, ich müsste immer, also man aß in einem Wohnzimmer zusammen, ich musste früher essen, wir hatten Dienstmädchen, wir haben Kochen, wir haben alles, ja. Großes Haus. Und dann nach dem Essen fing an, die Eltern zu essen, so ich müsste weg. Und diesen Moment, ich musste immer weg im Bett vorher. Das ist einer der traurigsten Momente immer. Das weiß alle Kinder. Also, dass dieser Moment bleibt drinnen. Ja, der musste weg. Meine Mutter hat gesehen, dass ich immer wollte, dass das Dienstmädchen mit mir bis in den Zimmer, war ein ganz großer, langer Korridor, dass sie wollte immer, dass das Mädchen kommt mit mir. Und da hat sie gedacht, hat sich etwas gedacht. Tatsächlich hat sie verstanden, dass sie Angst hat, von Zimmer allein den langen Korridor zu machen. Deswegen, als sie das verstanden hat, hat sie gesagt, jetzt machen wir das Licht aus im Korridor und du gehst jeden Abend allein von hier nach da in dein Zimmer. Jetzt musste ich diese 10 Meter allein im Dunkeln machen. Ich erinnere mich ganz genau, die schreckliche Vision, die ich hatte, das Teufel, weil ich dann in diesen katholischen so, ne, Monster-Dinge und ich, wie ich diese 10 Meter in meiner Fantasie, sagen wir, wie König Arthur es geschafft habe, in dem ich bei jedem Moment und Start mich vorgestellt habe, geh weg, du. Ich bin Gott. Ich bin Gott. Du wirst mir nichts machen. Ich bin Gott. Ich bin Gott. Ich war ungefähr 6 Jahre alt oder 5 Jahre alt. So etwas entwickelt das Kind. Wenn ihnen erwischt, dann 29, mit 29 einen Herzinfarkt und die Ärzte kommen und nach einer gewissen Zeit sagen sie, ja, sie müssen da bleiben, aufpassen. Wir machen ein EKG jeden Morgen und ich 3 Monate lang immer mit einem EKG am Morgen früh von 3 Ärzten und die sagen, sehr gut, machen Sie weiter. Was passierte bei mir? Dass ich am Abend, ohne dass jemand wusste, ging, weil ich bin zurückgekommen ins Haus von meinen Eltern, weil ich konnte nicht mehr allein sein, Ich kam aus dem Bett raus, ich zog mich an, ganz elegant, ganz alles, perfekt, ging in eine Garage. Mein Vater besaß sehr viele schnelle Autos, Ferrari und solche Dinge, nahm ich eine. Und dann ging die ganze Nacht entweder Roulette spielen, Frauen, Droge, alles. Und dann kam ich wieder um 5 Uhr, ohne dass jemand wusste, ging ich im Bett. Um 9 Uhr kamen die Ärzte und sagten mir, alles sehr gut, wunderbar, machen Sie so weiter. So habe ich das gemacht. Und ich glaube, das hat mich gerettet. Heute weiß man ganz genau, eine der gefährlichsten Dinge nach dem Herzinfarkt ist, dass ein Mensch in der Depression kommt. Er kriegt sofort der Zweite. Das heißt, deswegen heute kuriert, also nicht mit Drogen, mit Frauen und Roulette, das wäre ein bisschen zu viel, aber mit einer gewissen, na, stehen Sie auf, gehen Sie ein bisschen, na ja, können Sie auch laufen, also so. Man fängt schon an, aktiv zu werden. Das habe ich verdanke meine Instinkt. Schritt nach Deutschland, ganz kurz, eine Begegnung mit zum ersten Mal mit einer Frau, ein Mädchen, eine junge Frau, ich war 29, sie war vielleicht 18 und so, in Frankreich wieder, also außen. Und eine Begegnung, die für mich war neu, weil das war so eine Begegnung mit etwas, die ich nicht kannte. Ich bin groß geworden, ein bisschen diesen Art, wenn man Geld braucht, man ruft an und kommt Geld. Wenn man, ich kenne keinen, wenn man, man geht in Hotels zum Schlafen, man geht nicht in ein Zelt oder weiß es nicht. Also ich hatte überhaupt keine, ich habe nie gearbeitet, also ich habe nur studiert. Diese Mädchen war Au-pair in Frankreich und durch sie, ich habe zum ersten Mal bemerkt, man kann also in Frankreich nur mit der Zeitung zu verkaufen, 50 Franken am Tag, man kann leben. Und ich war nur bis zu diesem Punkt so gewohnt, ich rufe an und kommt das Geld auf die Bank. Diese Erfahrung und dazu natürlich die emotionalen und die Liebe auch, also zu dieser, die Verliebtheit, brachte mich, dass als wir dann zurück von Frankreich kam ich an die Grenze zwischendurch. Ich ging nach Süden und diese Mädchen müssen wieder nach Göttingen. Sie war Göttingen, sie studierte noch. Und ich kam nach Mailand und das war ein Jahr danach. Sofort habe ich mich entschieden, einen Koffer zu packen und innerhalb von 24 Stunden bin ich nach Göttingen und da fing an mein Leben als Gastarbeiter. Mein Deutsch war miserabel, ich habe promoviert über Hegel, aber also mein Deutsch war absolut miserabel. Zusammen sind wir gezogen in einen Apartment und da ich verdiente nichts, also ich hatte kein Geld, weil ich wollte also absolut von null anfangen und habe ich bei Bosch in Göttingen mich als Arbeiter angemeldet, ohne zu sagen, dass ich Doktor der Philosophie war, weil sonst hätten sie mir nicht genommen. Also es war für mich das erste Mal, war die Erfahrung gut, ich fange an, zum ersten Mal in meinem Leben zu arbeiten, bin ich wieder konfrontiert mit meiner Schüchternheit. Also die Arbeiter haben sofort mich erkannt, ich kam mit einem neuen Hovehall in der Messe, wo da diese Halle, oder alle arbeiten am Band. Ich durfte nicht mal am Band arbeiten, weil ich ja ein Hilfarbeiter oder so war, konfrontiert mit dann, was alle anderen nicht machen. Ich bin sofort konfrontiert in dieser Art von Strukturen, Machtstrukturen auf der Ebene der Arbeitswelt oder so. Das sind viele kleine Episoden. Nachts, und ich hatte die normale, ja, Turnen, einmal sind drei Turnen, Schichten, Entschuldigung, in der Schichten. Und dann schrieb er einen Roman weiter, weil genau entsprach diese Atmosphäre dann mit Deutschland, mit dir, da hatte was Kafkaeske für mich, also so. Also. Und da habe ich das alles mit und die starke Erinnerung, wie schwierig war, also jetzt auf eine konkrete Ebene, weg von dieser Fantasie eben, war bei mir ein bisschen vermischt. Man war ganz neu, aber konkrete Ebene war die Erfahrung, dass die Deutschen absolut unpolitisch sind. Ich kam als italienischer Gastarbeiter mit ein paar anderen Italienern waren wir schon politisiert, wollten wir schon was sagen, kämpfen für eine Zigarette mehr oder für eine Pause mehr. Und die Deutschen waren total, eigentlich fanden das lässig, also davon wollte sie nicht, hatten sie auch Hunger. Also ich fand diese Ebene der Arbeitswelt, 64, 63, 64, fand ich ja das alles sehr unpolitisch von Deutsch. War aber auch eine Atmosphäre, in Göttingen habe ich erlebt, zum Beispiel auf die Straße mit einem Corriere della Sera, war schon auch so, dass ich merke, auf die Straße treffe ich einen Mensch, merke, dass er mich guckt, so ein bisschen so. Und wenn ich mich drehe, spuckt er auf den Boden. Also das ist 50er Jahre, also 60er Jahre. Ja, das heißt, es war immer noch diese ziemliche, ja, der Italiener ist der Verräter. Ja, da war noch die Generation noch jung, die sich nicht vergessen könnte, der 8. September, wo wir also eigentlich gesagt haben, jetzt machen wir einen Frieden, also allein diese, der Verrat an Deutschland war das, da waren ein paar Leute. Sehr Einsamkeit, keine Gastfreundschaft, ziemlich schwer die Beziehung zu dem Menschen, lebt sehr isoliert auch. Und ja, nicht offene Türe, ziemlich schwer. Bis eine schöne, wunderbare Episode gibt. Ja, da war immer schwieriger mit dem Bosch und so. Und deswegen habe ich mich dann gemeldet und habe ich Arbeit gefunden, einen Lastwagen fahren. Ich habe nie einen Lastwagen also geführt bis dahin. Aber damals war die Möglichkeit, die Italiener hatten einen besonderen Führerschein in den Stadt drin, dass wir können auch über 7,5 Tonnen fahren. Und deswegen waren die deutschen Unternehmen sehr interessiert, Italiener zu haben, die könnten weniger bezahlen und wussten auch, dass sie nie einen Lastwagen gefahren sind. Aber ich wurde aus diesem Grund eingesetzt. Ich erinnere mich noch, erste Tag, als ich auch vor diese große Lastwagen mit Anhänger und komme ich da rein, setze ich mich drin und mein Beifahrer, der auch hatte keine Ahnung, sagt, guckt mir an und sagt, du hast keine Ahnung. Ich sage, keine Ahnung, jetzt probieren wir mal. Anhänger ist sehr schwierig zu lernen, wenn man das nicht hat. Und ich habe gelernt, indem ich so viele Kiste Bier immer dabei hatte, zwischen Göttingen, Hannover und Hamburg. Und nach ein paar Monaten war ich bekannt, Roberto, weil als ich kam und so bittet immer, ich versuchte immer zu finden, einen besseren Fahrer, der mir hilft mit den Anhängern. Und dann bezahlte ich das Bier. Und deswegen war ich bekannt. Bis wann ich dann gelernt habe, konnte ich selber auch das machen. Das habe ich so ungefähr 8, 9 Monate gemacht. Das hat gedauert, bis dann das Mädchen fand eine Zeitung, eine Annonce für einen Elektriker im Theater, im Deutschen Theater Göttingen. Und dann haben wir überlegt, wir sagten, das ist besser alles, weil da kann ich ein bisschen mehr ruhig. Und da habe ich mich beworben als Beleuter. Und wurde ich aufgenommen, habe ich als Beleuter. Dann, weil interessierte mich natürlich das Theater, habe ich mir die Probe angeguckt. Man hat mich entdeckt. Der alte, große Hilbert wurde neugierig. Wer ist dieser Mensch, der in der Beleutung ist? Und so hat er mich eingeladen zu Gesprächen. Ich sprach inzwischen ein bisschen besser Deutsch, aber mit Hilbert und über Theater sprachen wir Französisch. Da könnte ich besser meine Gedanken vermitteln. Und Hilbert, der war sein letztes Jahr, bevor er starb, ist derjenige, der dann an den neuen Intendanten, der da kam, gesagt hat, du hast Glück, du hast einen großen Regisseur bei dir. Du sagst, wer ist das? Das ist Giuli. Er sagt, wer ist Giuli? Ja, Giuli ist jetzt Beleuter und dann war er Requisiteur in der Technik. Aber der wird dir ja, dieses Theater wird, da hast du Glück. Hilbert ist gestorben und ein halbes Jahr später, man erinnert sich an mich, man fragt mich, weil ein Regisseur für eine Märcheninszenierung fehlt oder nicht mehr da war, man fragt mich, ob ich ein Märchen inszenieren würde. Und da habe ich gesagt, ja, warum nicht? König Drosselbart kenne ich nicht, aber probieren wir. So hat angefangen, dann habe ich diese Inszenierung gemacht und dann von Erfolg zu Erfolg, tatsächlich bin ich geworden dann doch in Göttingen der Regisseur, sagen wir. Und so fing an die Karriere. Also deswegen, das ist eine Sache, dass ich bin ein falscher 68er. Jetzt gibt's also, wieso bin ich ein falscher 68er? Weil 68 hat mich erwischt an einem Punkt, wo die wahren 68er waren schon Regisseure und schon bekannt. Die Generation der 68er, richtig? Ich gehöre zu der 68er, haben Generationen einen gewissen Sinn. Nur, in der Zeit der 68er war ich natürlich noch Gastarbeiter. Ich hatte ein Märchen inszeniert. Also, zwei Märchen, machte drei Inszenierungen. Da waren die Zeit, wo die 68er, wir Heime und so weiter, waren schon bekannt. 68. Ich bin reingesprungen später. Deswegen ich von der 68er eigentlich in der Zeit habe ich nichts mitgekriegt. Später habe ich mitgekriegt. In der 68er Zeit in Göttingen war ich beschäftigt, wie ich wieder zum Theater versuche, meinen Weg zu finden. Was ist das? Da müssen Sie denken, dass ich eigentlich hatte keine Theaterausbildung, keine Schauspielausbildung, keine Regieausbildung. Und jetzt kommen in den deutschen Stadttheatersystem in eine Sprache, wie die deutsche Sprache. Ja, und fange ich an, Stück für Stück, und merke ich nur, meine Stücke haben einen großen Erfolg, und gehe ich weiter. Aber das war alles nur, sagen wir eben, diese oberflächliche, ja, versuchen irgendwie was zu machen. Habe ich das nicht. Danach, als ich nach 5 Jahren wurde gerufen, der erste Direktorium zu gründen mit Heime in Köln. Da, wo das die Bewegung waren, die Regisseure kommen an die Macht ähnlich. Die Regisseure sind die Direktoren des Theaters, nicht der Intendant. Da und mit Mitbestimmung, da hat angefangen für mich das wunderbare Episoden, die ich erzählen kann, die eben vielleicht in der Geschichte nicht nie auftauchen, diese Sache, ist, dass als ich nach 3-4 Monate Beleuter war im Deutschen Theater Göttingen, hatte mein ein bisschen die finanzielle, nicht groß, aber ein bisschen verbessert. Ich erinnere mal, waren 550 Mark, also so ungefähr, gegenüber 400. Und dann hatte ich einen Vertrag, ein längerer Vertrag auf 2 Jahre. Und da ich überhaupt kein Ding hatte und wollte ich ein Auto haben, bin ich gegangen zur Commerzbank. Und am Commerzbank habe ich gefragt, ob ich könnte einen Kredit haben. Sie haben gesagt, Sie sind Italiener. Ja, ich hatte noch einen italienischen Pass, das geht nicht. Dann sage ich, ja, wieso nicht? Ich habe eine Arbeit, ich habe einen Vertrag. Dann sage ich, ja, aber Sie müssen eine Bürgschaft haben. Ich habe eine Bürgschaft, kriege keine Bürgschaft. Was ist das? Will ich nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, du gut, also ich möchte sprechen mit dem Direktor. Ich sage, wie mit dem Direktor? Ja, ich möchte sprechen mit dem Direktor der Bank. Die wollte mir nicht das. Und dann tatsächlich, der Direktor hört mich und kommt, aha, kommen Sie. Ich sage, was ist? Ich gehe und spreche mit dem Direktor der Commerzbank in Göttingen. Und ich sage, ich möchte gerne so, ich habe einen Vertrag und so weiter. Und der sagt mir, was haben Sie vor? Wer sind Sie? Und ich sage, ich bin der Roberto Ciulli, ich bin so, aber ich bin Philosoph. Eigentlich jetzt bin ich Beleuter, aber ich werde eines Tages ein Theater gründen. Ich möchte ein Theater gründen. Also ich versuchte mich zu verkaufen, damit er mir diese 2000 Mark gibt als Kredit. Naja, er lässt mich ja mit erstaunt immer weiterreden. Und wenn er Schluss ist, Schluss nach einer halben Stunde, dann sagt er, wissen Sie, Herr Ciulli, wie viel brauchen Sie? Sie haben gesagt, ja, ich brauche so ungefähr 2000, ja. Er sagt, ich kann Ihnen, nehmen Sie auch 5000. Sag ich, ja, gut. Ja. Und ich habe eine Bitte an Sie. Wenn Sie eines Tages ein Theater gründen, vergessen Sie mich nicht, rufen mich an, vielleicht möchte ich mitmachen. Das war ein Direktor der Commerzbank. Leider, das Theater habe ich zu spät, ist in den 80er Jahren gegründet und der Commerzbank-Direktor war nicht mehr auffindbar. Sonst vielleicht wäre er ja Direktor gewesen. Ich habe, sagen wir, da angefangen, da wirklich so die deutsche Sprache zu lieben eigentlich. Jetzt sind wir 68, 65 die ersten großen Inszenierungen und dann sind die 70er Jahre Köln und da habe ich angefangen, weil da vorher war ich sehr vorsichtig mit der Literatur, aber da habe ich angefangen, Sternlein zu inszenieren, also in Köln, also ein ziemlicher schon gewagter Schritt. Ja, und da sind entstanden, also, ja, da ist entstanden grundsätzlich meine, naja, also, nicht nur das konkretisiert, dass doch Theater mein Weg ist, eindeutig, aber auch in der deutschen Sprache. Tatsächlich, es hat von einer großen Veränderung auch, was mich betrifft, und deswegen auch in der Beziehung zu anderen Menschen. Als dem Moment, wo ich angefangen habe, meine Sprache im Theater zu finden. Weil bis zu diesem Punkt war ich, sagen wir, sprachlos. Ich hatte kein Mittel, mich auszudrücken. Da, wenn man so einen Punkt kommt, kommt man auch zu bestimmten, auch in der Beziehung, zu bestimmten Konflikten. Oder es ist etwas, geht zu Ende. Oder so. Ich meine, nicht dramatisch, nicht tragisch, nicht also so, aber das hat alle einen gewissen Sinn. Ich war klar 3-4 Mal schon verändert. Also Veränderung nach der Nazifahrt, Veränderung nach Deutschland und dann der Moment, wo ich anfange, finde ich in dem Theater mehr die Dialogpartner, ja. Und da fängt an eine Schwierigkeit, also auch in der Beziehung und mit diese Mädchen, diese Frauen, denen wir also 7 Jahre immerhin zusammen gelebt haben, ging zu Ende. Das war auch also eindeutig auch für sie. Sie brauchte auch einen anderen Schritt. Es ist auch der Schritt richtig. Dann sie ging nach München und so und sie hat was anderes gemacht und so weiter. Für Italien war nie die Frage zurück. Ich bin keiner, der irgendwie nachweint und etwas hat, Gefühl von Heimat, von Dingen oder so. Überhaupt nicht. Ich habe ich ziemlich klar, sehr schnell kapiert, dass man muss sich auch befreien davon. Also, das ist völlig unwichtig. Also, ich habe keine Heimatgefühle stark. Die Menschen sind mir wichtig, klar, also wo ich bin, aber ich glaube, man muss sich ständig an seine Identität immer mehr befreien von solcher Art von Dingen und das stellen die Identität also an. Deswegen meine ich, dass die Emigrierten, die Emigration, natürlich wir Intellektuelle, sagen wir, Intellektueller ist nicht intelligenter als andere, es beschreibt nur die Arbeit, die man macht, also wir, die Emigrierte, die Privilegierte sind gegenüber anderen. Wir haben die Aufgabe, eigentlich einen anderen Weg zu zeigen. Wir sollten nicht so also reiten auf diese ständige nostalgische also und romantische Bild, mein Land. Ja, also das Land wird nie schaffen, eine einzige Kultur schafft nie, also zu decken. Der Reichtum, der ein einziger Mensch in seiner Kultur und in seinen Werten haben kann. Insofern finde ich, das ist die richtige Aufgabe für genau die Migration. Und das ist auch der Schatz, dass der Migrierte gegenüber zum Beispiel die Inländer, die Deutschen haben, der Bewusstsein, als rüber zu sein. Weil der Inländer hängt noch viel stärker noch und da, wo das ist, in einer Art von Besitz und nicht mal verstanden hat, da, das gehört ja nicht Deutschland schon seit lange. Das ist unwichtig.